Ja, guten Morgen. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Ich war einmal bis jetzt hier, das war schon ein bisschen länger her. Ich glaube, so zu Corona-Zeiten oder so. Oder so kurz danach. Also da haben wir uns auch hier getroffen. Ich weiß, ich glaube, ihr hattet auch mal eine Zeit, wo ihr euch nur online getroffen habt oder so. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall war ich dann auch mal hier. Die Nora, meine Frau, war da auch dabei. Genau, und heute jetzt zum zweiten Mal, aber vielleicht jetzt irgendwann mal wieder. Wir gehen auch in die Baptistengemeinde nach Feuerbach. Und daher so der Kontakt, dort mache ich vor allem Jugendarbeit, aber manchmal predige ich da auch. Genau, und wir wohnen mitten in Stuttgart, sind heute mit der Bahn hergefahren und es hat so gut geklappt, dass wir sogar noch Zeit hatten, davor noch ein Cappuccino zu trinken, bevor wir hierher kommen konnten. Genau, ich freue mich, ich bin gespannt. Dieser Text, Klaus, als du den vorgelesen hast, da dachte ich mir, oh, es ist schon unangenehm, dieser Text, den so zu lesen. Aber auch echt interessant und wichtig, was da steht. Ich glaube, die Gemeinde in der Apostelgeschichte ist für uns oft so ein Vorbild, irgend so ein Idol, wo man sagt, oh, wäre das nicht schön, wir würden auch so Gemeinde erleben wie damals. Jetzt mal abgesehen von dieser Geschichte, gell? Die blenden wir dann vielleicht so ein bisschen aus. Aber irgendwie denken wir, hey, wäre das nicht möglich, so irgendwie Gemeinde zu leben, wie das damals in der Apostelgeschichte war. Ja, man liest da so, dass sie jeden Tag zusammengekommen sind. Da war überschwängliche Freude da. Die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Die haben sich jeden Tag getroffen zum Abendmahltreffen, aber waren auch irgendwie Teil der Gesellschaft. Die hatten hohes Ansehen auch in der Gesellschaft. Und jeden Tag kamen neue Leute zur Gemeinde dazu. Und wenn ich das so lese, dann denke ich mir, Mann, wäre das nicht möglich, irgendwie auch heutzutage noch so Gemeinde zu leben? Aber natürlich, die Apostelgeschichte ist auch so speziell, ja, das ist ja der Beginn der Gemeinde und deswegen ist die Apostelgeschichte auch eine ganz besondere Zeit. Und trotzdem habe ich mich gefragt, was können wir von denen lernen? Und ich glaube, und darum geht es auch heute so ein bisschen in dieser Predigt, ist, welche Kultur hatte die Gemeinde oder welche Kultur brauchen unsere Gemeinden? Also ihr hier oder wir auch in Feuerbach brauchen wir, damit die Gemeinde gesund ist und auch aufblühen kann. Welche Kultur braucht man? Und die kurze Antwort dieser Predigt heißt, mach dich nicht zu einem besseren Christen, als du in Wahrheit bist. Mach dich nicht zu einem besseren Christen, als du in Wahrheit bist. Sei authentisch. Weil sobald man nicht mehr authentisch ist, wird es tödlich für die Gemeinschaft. In der Apostelgeschichte, ich habe es gerade so zusammengefasst, da blüht es gerade so auf und irgendwie jeden Tag neue Leute und da geht es echt ab. Ja? Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Tempel und der Tempel, wenn die sich quasi im Tempel getroffen haben, dann sind die nicht in den Tempel reingegangen, sondern haben sich so auf dem Vorhof von dem Tempel oft getroffen. Da wurde dann geredet, gesungen, diskutiert, die Rabbiner waren da mit ihren Schülern und so. Und Petrus und Johannes sind auch auf dem Weg auf diesen Tempel, zu diesem Tempel hin und da gibt es solche Treppenstufen, wo man dann so hochläuft. Es gibt so zwei Eingänge, glaube ich. Und da sitzt ein Bettler. Und der Bettler kann nicht gehen, der ist gelähmt und der möchte ein bisschen Geld haben und dann sagt Petrus zu ihm, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das möchte ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Und tatsächlich steht er auf und geht. Der folgt ihn auf diesen Tempelplatz, Vorhof und die Leute, also sind hier auch gerade an diesem Bettler vorbeigelaufen und kriegen das dann mit. Ja, Moment mal, der lag doch da gerade, der ist doch eigentlich gelähmt. Und dann Tumult und so, ja, die Leute kommen zusammen. Und Petrus, der nutzt die Chance und fängt an zu predigen. Und so wie es halt da ist, so es ist wieder so Feuer und Flamme, Petrus, und die Leute kommen und hören zu. Aber weil sich dann die Leute so sammeln und da irgendwie sowas los ist, kriegt es auch die Tempelwache mit und diese wichtigen Menschen. Und die wollen dann Einhalt gebieten und sagen, Petrus, Johannes, mitkommen, ihr werdet jetzt erstmal gefangen genommen. Und am nächsten Tag werden die dann zur Rede gestellt und müssen sich da irgendwie rechtfertigen. Und man könnte denken, ist das vielleicht sozusagen jetzt der Blocker für diese aufblühende Gemeinde? Ist es die Sache, die jetzt die Gemeinde irgendwie gefährdet, dass sie nicht mehr aufblüht oder nicht mehr wächst oder so? Aber ist es nicht. Ja? Obwohl den zwei von diesen geistlichen Leitern des Landes gesagt wird, hört auf, von diesem Jesus zu predigen, lassen die sich nicht kleinkriegen. Und wenn sozusagen diese wichtigen Leute ihren Zeigefinger heben und sagen, hört auf, von Jesus zu reden, Petrus und Johannes wissen ganz genau, dass es dann kein Spaß ist, weil ein paar Wochen vorher haben dieselben Leute Jesus ja ans Kreuz gebracht. Also die wussten, es könnte sein, dass wir auch sterben müssen, wenn wir jetzt weiter von diesem Jesus reden. Weil die meinen es ernst. Und die kommen dann zurück von diesem Verhör, von dieser Ansage, von diesen wichtigen Leuten zur Gemeinde. Und was macht die Gemeinde? Die sagt nicht, oh nein, wir müssen irgendwie wieder uns zurückziehen, sondern im Gegenteil, die gibt erst recht Vollgas. Die kommen zusammen und beten. Und zwar beten die nicht darum, dass Gott sie beschützt oder bewahrt oder dass sich die ganze Sache beruhigt, sondern sie beten nur für den Erfolg des Evangeliums. Die beten, in der Apostelgeschichte 4 steht es, höre Herr, wie sie uns drohen, hilf uns deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht, und dann beten die für Zeichen und Wunder. Und dann, nachdem die so gebetet hatten, bebt die Erde und die werden vom Heiligen Geist erfüllt und tatsächlich unerschrocken machen die genauso weiter wie davor. Vollmächtig und kraftvoll bezeugen die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Das ist quasi deren Antwort auf die Drohung. Also selbst das, also da kann sozusagen die Gemeinde, nichts gibt es gerade, das irgendwie Gott aufhalten könnte in dieser Gemeinde. Und ich finde das beeindruckend, wie unaufhaltsam quasi Gott in dieser Gemeinde wirkt und wie das so explodiert und aufblüht. Aber dann kommt ein Showstopper. Dann kommt etwas, das so gefährlich ist, dass Gott sagt, wisst ihr was? Diese Sache, die ist mir so wichtig. Ihr sollt es so verstehen, es ist mir so ernst, dass er zwei Menschen umbringt. So wichtig ist Gott diese Sache. Das sind also diese Showstopper, sind Hananias und Sapphira, wie wir gerade gelesen haben. Die zwei sind verheiratet und die haben ihr Grundstück verkauft, um das Geld den Armen zu geben. Das haben damals in der Gemeinde einige gemacht und ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wollten die irgendwie da mitmachen oder weil es halt irgendwie viele gemacht haben, wollen sie es auch machen, haben vielleicht gemerkt, oh, da kriegt man ja Anerkennung, wenn man das macht oder sowas, aber die hatten ein Problem, die hatten ein Dilemma. Und zwar wollten sie sozusagen voll dazugehören und diese Anerkennung haben, aber gleichzeitig wollten sie eigentlich ihr ganzes Geld gar nicht hergeben. Also haben sie gesagt, pass auf, wir machen es so, sprechen sich quasi ab, wir verkaufen diesen Acker, dieses Grundstück, geben aber nur einen Teil, aber wir sagen einfach, das wäre alles, was wir hätten. Dann haben sie quasi ihr Dilemma gelöst. Die müssen nicht alles geben, aber bekommen trotzdem sozusagen, sind Teil der Gemeinschaft und bekommen so diese Anerkennung der Gemeinde. Also gesagt, getan, sie tun das. Und damit haben Hananias und Sapphira so getan, als wären sie großzügiger, als sie in Wahrheit sind. Und wenn jemand so tut, er wäre jemand anderes, als er in Wahrheit ist, dann spricht die Bibel von Heuchelei. Und Heuchelei ist, in der Antike wurde das gleiche Wort auch für Schauspieler verwendet. Also wir sagen Heuchler, aber damals war das einfach das Wort für Schauspieler. Und die Leute damals in den Amphitheatern und so, die Schauspieler, die haben so Masken getragen. Also es kam erst später, dass die Schauspieler die Masken weggelassen haben und mit dem echten Gesicht geschauspielert haben. Damals war das dann quasi ganz normal, wenn jemand ein Schauspieler war, der hat eine Maske auf und der spielt eine Rolle, der spielt jemand, der eigentlich nicht ist. Und ein Heuchler, also ein Schauspieler, der spielt für den Applaus des Publikums. Das ist ein Schauspieler oder ein Heuchler. Also wenn du quasi mit dem, was du sagst oder mit dem, was du tust, vorgibst, eine Person zu sein, die du nicht bist, dann bist auch du ein Schauspieler oder ein Heuchler. Und ich weiß nicht wie, aber Petrus bekommt die Sache mit. Und der merkt, die zwei, die Schauspieler, das waren nicht echt, so sind sie in Wirklichkeit nicht, und er konfrontiert sie. Und mit dem, wie Petrus die zwei konfrontiert, merken wir, wie fatal diese Schauspielerei ist. Wie Gott urteilt über Menschen, die heucheln. Und es ist echt schockierend. Mir war das echt unangenehm, als du, Klaus, diesen Text vorgelesen hast, weil es einfach erschreckend ist. Ich lese nochmal vor, Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 4 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da sagt Petrus Hananias: Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich dazu gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht die Menschen belogen, sondern Gott. Und Hananias, der kann gar nichts mehr dazu sagen, der fällt einfach tot um. Und bei seiner Frau passiert im Grunde genau das Gleiche. Die ganze Gemeinde, die war schockiert. Furcht. Boah, was sollen wir machen? Was ist da passiert? Nachdem irgendwie nichts die Gemeinde aufhalten konnte, jetzt sowas. Und mir zeigt diese Geschichte, was für ein Anliegen Jesus oder Gott hat, dass wir oder dass in dieser Gemeinde nicht geheuchelt wird. Die Lehrstunde, damit wir verstehen, dass authentisches Christsein die Grundlage ist für Gemeinde, für unsere Gemeinschaft, die Lehrstunde ist Gott so wichtig, dass er zwei Menschen dafür umbringt. Ich weiß nicht, ob ich begreifen kann, wie schlimm Heuchelei ist. Ich weiß es nicht. Wenn Gott so mit mir umgehen würde, wie mit den beiden, ich wäre schon 100-mal tot. Ich bin froh, dass er es nicht tut. Also Heuchelei ist etwas, wenn jemand sagt oder tut, dass er quasi besser wäre oder jemand anderes wäre, als er eigentlich ist. Ein Schauspieler, der eine Rolle einnimmt, ja, der mit seinem Reden und Handeln einfach so tut, als wäre er jemand anderes. Und ich habe so ein paar Beispiele, wie das bei uns aussieht, bei mir oder bei dir. Wenn zum Beispiel, vielleicht wirst du mal gefragt, hey, könntest du in der Gemeinde irgendwie mithelfen, da wieder mal im Gottesdienst, und innerlich sagst du so, oh, ey, nee, ich habe keine Lust, innerlich. Aber äußerlich sagst du, hey, ja, eigentlich echt gerne, du weißt ja, ich mache das wirklich sehr gerne, ich muss jetzt nochmal nachschauen im Kalender, und dann sagst du vielleicht, hey, ich habe da doch keine Zeit oder so, ich bin da weg, oder du sagst vielleicht, oder du sagst vielleicht gar nicht nein, sondern du sagst, ja, okay, ich mache das wirklich sehr gerne. Das stimmt nicht. Du machst es nicht gerne. Was stimmt ist, dass du gerade keine Lust hast, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Aber das geht ja nicht. Als Christ keine Lust, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Und dann spielen wir eine Rolle, die wir eigentlich nicht sind. Oder man fragt dich, wie geht's dir? Und du weißt ganz genau, zu Hause habe ich gerade richtig Stress und eigentlich läuft es gar nicht gut, und du lächelst und sagst, hey, ich bin so gesegnet. Gott meint so gut mit mir. Hey, von wegen. Du hast eine Maske auf. Du spielst für den Applaus. Oder vielleicht ist irgendwas mal schiefgelaufen in deinem Leben. Ja? Und du weißt, eigentlich im Herzen weißt du ganz genau, du trägst mit dafür Verantwortung. Du bist mit dran schuld, dass irgendwas schiefgegangen ist. Und dann wird gefragt, ja, was ist los? Ja, ich wurde jetzt gekündigt, ich weiß gar nicht warum. Mein Chef hat mich einfach auf den Kicker. Ach, irgendwie das ganze System ist schuld, nur ich nicht. Ich kann wirklich nichts dafür. Doch, vielleicht kannst du was dafür. Vielleicht hast du was verbockt. Du bist ja auch nur ein Mensch. Du musst nicht so tun und dir auch selbst nicht vormachen, dass du alles im Griff hast und dass du an nichts schuld bist. Du kannst auch mal sagen, ich habe Bockmist gebaut. So sieht es eigentlich hinter meiner Maske aus. Manchmal geben wir uns auch so besonders demütig. Ja? Da sagen wir, hey, danke für deinen Dienst. Und wir sagen, nein, nein, alles der Herr, alles der Herr. Und dann sagen wir, ja, ich nicht und alles der Herr. Und weißt du, eigentlich bin ich der schlimmste Sünder von allen. Und dann muss man irgendwie so, hat man das Bedürfnis, man möchte sagen, dass man irgendwie besonders, der besonders große Sünder ist. Und insgeheim sucht man aber die Anerkennung der anderen, der sagt, hey, oh, das ist echt toll, wie demütig du bist. Schulterklopfer. Applaus, bitte, für meine Rolle. Oder ich glaube, Leuten, die zum Beispiel oft predigen, die vielleicht Hauskreisleiter sind oder so, die neigen oft dazu, ihre Rolle als Geistliche irgendwie immer gerecht zu werden. Die haben ganz schnell immer eine geistliche Lösung parat. Die können jede Bibelstelle auslegen. Anstatt mal zu sagen, du, ich weiß es auch nicht. Oder zu sagen, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Haben die, zack, eine Lösung ist da. Und wenn man betet, immer Bibelverse zitieren, weil das klingt gut. Ja? Und dann kann man sozusagen seinen Status als geistlicher Leiter oder sowas, dem wird man dann gerecht. Man meint es gar nicht böse und man merkt es nicht. Aber plötzlich hat man seine Maske auf und spielt für den Applaus. Ein Beispiel von mir. Ich mache morgens selten stille Zeit, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie, ich komme schwer aus dem Bett und so, und wenn ich mich dann morgens noch hinsetze, dann wird es eher so ein Abarbeiten, bis ich endlich weitermachen kann und so. Und irgendwie, manchmal mache ich es, aber ich zwinge mich, ich habe aufgehört, mich dazu zu zwingen, morgens stille Zeit zu machen. Auf jeden Fall, an diesem einen Tag habe ich es gemacht, morgens stille Zeit gemacht, und am Nachmittag habe ich mich mit so einer christlichen Gruppe getroffen. Wir haben uns unterhalten über irgendein Thema. Und dann ist mir ein Bibelvers eingefallen, den ich dann morgens in der stillen Zeit gelesen habe, zu diesem Thema. Anstatt dass ich sage, da gibt es doch auch noch diesen Bibelvers so und so, erzähle ich davon, sage ich, ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit gelesen, das, Punkt, Punkt. Insgeheim habe ich das erwähnt, ich habe es danach erst gemerkt, insgeheim habe ich das erwähnt, weil ich das Gefühl habe, als guter Christ muss man morgens stille Zeit machen, und alle Leute denken dann, ah ja klar, der Manu, der gute Christ, der macht natürlich morgens stille Zeit. Wahrscheinlich eine ganze Stunde lang. Und ich hatte meine Maske auf. Ich habe das gesagt, damit ich Applaus bekomme. Und nur, das kann auch, reicht mir vielleicht, dass die Leute das nur denken. Die müssen es gar nicht erwähnen. Das ist, dann spielen wir Rollen, dann sind wir unauthentisch. Und manchmal haben wir auch so ein bisschen so einen geistlichen Druck. Ja, wir müssen irgendwie so mithalten. Ich habe das früher erlebt, als alle so ihre Bibeln bunt angestrichen haben und so. Und dann macht man die Bibel auf, gell, und dann sitzt man in so einer Runde, alle mit super bunten Bibeln. Und meine Seite ist ganz weiß, und dann verstecke ich meine Bibel ein bisschen. Wenn meine Seiten dann mal bunt waren, dann habe ich die hingelegt. Zack, haha, ich bin auch ein guter Christ. Aber sowas gibt es auch in anderen, ich sage jetzt mal, in anderen Situationen, wo man wirklich, ohne dass man es merkt, plötzlich mithalten möchte. Und vielleicht ging es Hananias und Sapphira genauso. Und dann kommt so ein geistlicher Druck irgendwie, und man fängt an, das Christsein für die Anerkennung zu leben für andere. Und interessant finde ich, dass Petrus zu Hananias sagt, Hananias, das wäre ja kein Problem gewesen, hättest du dein Grundstück einfach behalten. Es wäre auch kein Problem gewesen, hättest du einfach nur einen Teil gespendet. Ist doch gut. Das Problem ist, dass du es so tust, als ob. Das ist das Problem. Mach dich nicht zu einem besseren Christen, als du in Wahrheit bist. Du musst nicht Missionar werden und nach Afrika gehen. Du musst kein Gemeindeleiter sein. Du musst nicht dein ganzes Grundstück verkaufen. Musst du nicht. Du musst nicht bei diesem geistlichen Wettbewerb mitmachen oder so. Hananias, Sapphira, musst du nicht. Du kannst dein Grundstück einfach behalten. Was du nicht tun darfst, ist so tun, als ob. Echt sein, schwach sein. Das ist doch auch das, was uns Christen ausmacht. Oder wir sind doch die Gemeinschaft von Menschen, die die Hand ausstrecken und sagen, Gott, bitte hilf mir, ich brauche Hilfe. Ich brauche dich. Und ich bin ein Teil dieser Gemeinschaft, von diesem Kollektiv der Strauchelten. Das Beste, was ich eigentlich tun kann, ist meine Maske abnehmen. Das fällt mir echt schwer. Nora und ich waren jetzt im Urlaub, und ich habe eine Sache echt verbockt. Ja? Nicht in Bezug auf Urlaub, sondern in Bezug auf mein Studium. Ich studiere gerade Theologie, und ich habe da eine Aufgabe irgendwie echt lang rausgezögert und so. Ja, und ich habe mich da einfach dafür geschämt, weil ich dachte, irgendwie kriege ich mein Leben nicht geregelt und so. Und ich habe es der Nora nicht erzählt, weil ich mich so dafür geschämt habe. Und dann im Urlaub, wir reden drüber und es kommt raus, und es hat mir so, das ist so ein bisschen so ein Wunderpunkt, so mein Leben nicht im Griff haben und so, ja. Und ich saß da und ich habe mir kam echt drin in die Augen, weil ich mich so geschämt habe vor meiner Frau, dass ich das irgendwie nicht schaffe. Und die Nora, die war total gnädig mit mir und hat mich quasi angenommen und gesagt, hey Manu, das ist okay, das ist okay. Warum? Weil die Nora auch ein Mensch ist, der strauchelt und weiß, was es heißt, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Aber das ist manchmal wirklich schwer, seine Maske abzunehmen. Vor allem, wenn man schon jahrelang irgendwie vorgibt, jemand zu sein, der man eigentlich nicht ist. Für mich war das so erleichternd, so guttunend in dieser Situation, einfach mal zu sagen, ja, so sieht es eigentlich aus. Jesus schreibt in krummen Linien gerade. Er erwählt nicht das Starke, sondern das Schwache. Er sagt nicht, die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin in deiner Schwachheit, bin ich stark. Und Jesus Christus, wenn Gott sagt, ich liebe dich, könnte man auch fragen, ist diese Liebe echt oder machst du uns was vor? Spielst du da eine Rolle? Und ich finde es so, ich weiß nicht, mir fehlt das Wort vielleicht bezeichnend, dass Jesus, also wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich hing Jesus splitternackt am Kreuz. Wir machen da immer noch so ein Tuch drum oder so, aber wahrscheinlich hing der splitternackt am Kreuz. Also er hat quasi sozusagen alles abgelegt. Der war ganz, 100% war das authentisch. Hält diese Liebe, was sie verspricht? Ja. Gott macht da nichts vor. Und als Jesus gesagt wird, hey, steig doch runter, Jesus. Und wer weiß, dass du der Sohn Gottes bist. Das spielt er nicht für den Applaus. Diese Liebe, die ist echt. Die ist echt. Die ist authentisch. Und wenn ich sage, ah, ich habe heute Morgen meiner stillen Zeit gelesen, meiner Frau nicht erzählt, wo ich was verbockt habe und so, damit es ja nicht rauskommt. Wisst ihr, was ich dann mache? Ich stelle mich mit meiner Maske so vor das Kreuz von Jesus und sage so, ja, Jesus ist nicht schlecht. Jesus ist richtig gut, aber ich bin auch nicht schlecht, sage ich. Weil ich will ein bisschen Applaus will ich auch kriegen. Ein bisschen Anerkennung. Und dann stehle ich auch noch Jesus die Show. Und wenn Jesus so echt vor mir ist und sagt, Manuel, ich halte nichts vor dir zurück, dann will ich eigentlich auch, so echt sein wie er. Und ich weiß, ich schaff's oft nicht. Und ihr schafft's auch oft nicht, das weiß ich. Aber ich wünsche mir und ich wünsche euch als Gemeinde, wünsche ich, dass da, wo ihr authentisch seid, dass ihr es wirklich bleibt. Und da, wo ihr es nicht seid, dass ihr immer weiter vielleicht es schafft, eure Maske immer mehr abzunehmen, Stück für Stück, bis ihr echt voreinander seid. Dann hat man als Gemeinde eine Mentalität, die Grundlage ist, dass eine Gemeinde wachsen kann und aufblühen kann. Das ist das, was eine Gemeinde ausmacht. Diese Mentalität brauchen wir. Mach dich nicht zu einem besseren Christen, als du in Wahrheit bist. Sei authentisch. Ich bin mir sicher, Gott möchte euch segnen als Gemeinde, vielleicht auch damit, vielleicht für dich persönlich. Und vielleicht kannst du jetzt fragen, ja okay, ja tatsächlich, da gibt es irgendwie so ein, zwei Sachen, was soll ich jetzt machen? Muss ja jetzt auch nicht hier vorgehen und allen alles erzählen, aber vielleicht gibt es eine Person, der du was anvertrauen kannst. Eine Person, zu der du hingehen kannst, so, hey, kannst du für mich beten? Ich bin auch genauso wie du ein Mensch, der strauchelt und der fällt und der eben sein Leben nicht ganz im Griff hat. Und es ist okay. Mach dich nicht besser, als du in Wahrheit bist. Amen.